Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Seit 10 Jahren gibt es in Hamburg die sogenannten Islamverträge und seit vielen Jahren gibt es Streit darum. Jetzt sollen die Verträge kritisch überprüft werden. In den Artikeln erkennt der Senat unter anderem die islamischen Feiertage an. Die Verträge regeln das Bestattungswesen sowie den gemeinsamen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen. Außerdem verpflichten sich alle Partner auf die Werte des Grundgesetzes. Vor der Sendung habe ich mit der Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus gesprochen, Professorin an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie forscht seit langem zu muslimischen Minderheiten in Deutschland und der Institutionalisierung des Islams in Europa. Frau Spielhaus, die Islamverträge in Hamburg sind seit einigen Jahren umstritten. Was genau wird denn daran kritisiert?
Soweit mir bekannt ist, wird vor allem kritisiert, wer Partnerinnen und Partner sind. Und da ist vor allem in der Kritik das Islamische Zentrum in Hamburg, dem eine sehr enge Beziehung in den Iran bzw. iranische Kontrolle bzw. Einflüsse auch auf die Hamburger Gemeinde nachgesagt werden. Auch Beteiligung zum Beispiel am jährlichen Al-Quds-Tag an Demonstrationen, auf denen auch antisemitische Äußerungen regelmäßig zu hören sind, werden da sehr stark kritisiert. Auch innermuslimisch gibt es darum eine Debatte. Momentan hat sich gerade in der Schura ein Schiedsgericht eingerichtet, das sich mit der Rolle des IZH in der Schura Hamburg, die ein Partner ist in den Verträgen, sich damit also beschäftigt mit der Rolle des IZHs in der Schura. Seit letztem Jahr ruht der Vorstandsposten des IZH, aber momentan geht es auch um die Frage, ob die Mitgliedschaft allgemein des IZHs in der Schura Hamburg und damit eben die Beteiligung an den Verträgen ruhen sollte.
Können Sie einmal kurz erklären, was die Schura ist in Hamburg?
Genau, die Schura, Schura ist ein arabisches Wort für Rat. Und das ist sozusagen der Rat der islamischen Religionsgemeinschaften in Hamburg, in dem etwas mehr als 40 Gemeinden vertreten sind. Es gibt aber auch noch andere islamische Organisationen oder Dachverbände, die DITIB und den Verein Islamischer Kulturzentren, VIKZ. Und dann gibt es natürlich noch die alevitische Religionsgemeinschaft, mit der auch 2012 ein Vertrag abgeschlossen wurde.
Jetzt haben Sie gerade die Kritik am Islamischen Zentrum Hamburg erwähnt, auch die Beteiligung des Islamischen Zentrums an dem Al-Quds-Tag, der vom Iran initiiert wird, vom Mullah-Regime in Iran. Diese Demonstration, die da stattfindet, da richten sich die Teilnehmer auch gegen die Existenz Israels. Der Zentralrat der Juden hat deshalb ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Verband gefordert. Wie sehen Sie das denn?
Na, damit scheint sich der Verband ja momentan sehr stark auseinanderzusetzen. Also zum einen gab es wohl auch in der Vergangenheit Diskussionen innerhalb der Schura zum Al-Quds-Tag und der Teilnahme daran und mittlerweile eben dann auch Maßnahmen wie zum Beispiel eben die wichtige Rolle des Vorstandspostens, den das IZA bereits abgegeben hat. Und jetzt mittlerweile, momentan läuft ein Schiedsgericht, das sich mit der Frage auseinandersetzt, ob man eben dem IZH nicht nur die ruhende Mitgliedschaft nahelegt, sondern hier auch weitere Schritte vornehmen sollte.
Lassen Sie uns auch noch mal ein Wort über die DITIB verlieren. Auch sie ist Vertragspartner. Die DITIB wird bekanntlich von der türkischen Regierung finanziert. Sie steht unter der Kontrolle des türkischen Präsidenten Erdogan. Auch daran gibt es Kritik, dass die DITIB zu den Vertragspartnern gehört. Warum hat die Stadt Hamburg sich damals vor 10 Jahren überhaupt für solche Vertragspartner entschieden?
Das hat 2012 keine große Rolle gespielt. Aber 2016 spielte es plötzlich eine große Rolle, und zwar als in der Türkei große Umwälzungen im Gange waren und hier wurden zahlreiche Oppositionelle in der Türkei in Gefängnisse verbracht. Aber eben auch in Deutschland veränderten sich einige Dinge, nämlich der Ton in den DITIB-Gemeinden wurde ein Stück weit rauer. Warum war das in Hamburg 2012 nicht so der Punkt? Weil es eben bis dahin noch nicht in der Form überhaupt sichtbar geworden war und relevant geworden war, weil die DITIB-Gemeinden in Deutschland immer wieder darauf beharrt haben, dass sie doch unabhängig seien. Und nun muss man eines sagen, die Hamburger DITIB-Gemeinden waren auch immer besonders unabhängig. Und auch um 2016 gab es aus Hamburg keine oder kaum Berichte von solchen Versuchen, sich einzumischen von Ankaras Seite sozusagen, beziehungsweise die DITIB-Gemeinden in Hamburg waren sehr, sehr resistent oder gar renitent. Das heißt, sie haben auf ihre Unabhängigkeit beharrt.
Okay, dann lassen Sie uns mal sprechen über die Islamverträge selber. SPD und Grünen wollen sie ja jetzt kritisch überprüfen. Was könnte denn das Ergebnis Ihrer Meinung nach sein?
Ja, von muslimischer Seite habe ich Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, es steht einiges im Vertrag, was gut gelaufen ist, ja, und es steht anderes drin. Ja, das hört sich gut an, wurde aber doch nicht zur Zufriedenheit umgesetzt. Beispielsweise, was sich sehr, sehr gut anhörte, war, dass im Vertrag steht, dass das Land den islamischen Gemeinden beispielsweise bei der Suche nach wohnortnahen Gebetsräumen oder Moscheebaustätten behilflich sein würde. Hier sei es wohl in den vergangenen 10 Jahren nur zu sehr, sehr teuren Angeboten gekommen, also Angebote, die für die Moscheegemeinden in keinster Weise leistbar waren. Und das ist sozusagen immer noch ein großes Problem, was übrigens in vielen Großstädten in Deutschland ein Problem ist, nämlich wirklich in der Nähe, da wo Musliminnen und Muslime arbeiten oder wohnen, auch Moscheen zur Verfügung zu stellen. Das ist gerade angesichts der steigenden Immobilienpreise ein großes Problem.
Jetzt gibt es ja auch sicherlich einiges, was positiv war, was gut funktioniert hat in der Zusammenarbeit. Welche Punkte wären das?
Also wo ich immer wieder gehört habe, dass es große Zufriedenheit gab, war der Religionsunterricht für alle, der in Hamburg aber auch eine ganz besondere Anlage hat, nämlich dass er von verschiedenen Religionsgemeinschaften gemeinsam gestaltet wird, bisher unter der Führung der evangelischen Kirche. Da gab es in letzter Zeit nur Zuwächse, sozusagen mehr Religionsgemeinschaften haben sich dafür entschieden. Auch auf muslimischer Seite wohl große Zustimmung und große Zufriedenheit. Aber Probleme gibt es wohl immer noch bei der Qualität der Lehramtsausbildung, bei der Anzahl der Professuren und der Betreuung im Kontext der Universität. Hier gibt es auf muslimischer Seite noch den ein oder anderen Bedarf. Auf der anderen Seite wurde beobachtet von Senatsseite, dass sich die Moscheen professionalisieren. Es gab mehrere Professionalisierungskurse. Nun muss man wissen, dass die meisten islamischen Gemeinden in Deutschland auf der Basis von Ehrenamt funktionieren oder arbeiten. Das heißt, dass sie im Gegensatz zum Beispiel zu Pfarrern oder eben zu Kirchenmitarbeitenden eben nicht Vollzeit beschäftigt sind und auch keine zum Beispiel juristische oder theologische Ausbildung hatten. Und das wird versucht momentan mit solchen Kursen nachzuarbeiten und auszugleichen. Und hier gibt es zum einen wachsende Zustimmung, hier gibt es wachsende Zuversicht, dass das gut funktioniert. Andererseits aber auch immer wieder so kleine Frustrationsmomente, wenn etwas nicht perfekt läuft. Zum Beispiel eben, weil die Ehrenamtlichen gerade 5 Tage nicht ins Büro kommen und nicht die E-Mails lesen oder ähnliches. Ja, also da gibt es immer mal wieder auch Reibungen.
Jetzt ist es ja so, dass die Mehrheit der Muslime in Deutschland in keinem islamischen Verband organisiert ist. Für viele spielt übrigens ja auch die Religion keine so entscheidende Rolle im Alltag, wie das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Sind solche Verträge wie diese Verträge in Hamburg überhaupt sinnvoll für die Integration der Muslime in Deutschland?
Mit Sicherheit. Also die Frage ist ja letztlich aus meiner Sicht eher die Frage, wir haben ein Grundgesetz, Artikel 4, in dem Religionsfreiheit zugesichert wird. Und dieser Grundgesetzartikel wird letztlich in den verschiedenen Bundesländern nur ganz ungleich umgesetzt. Einfach weil man in vielen Bundesländern zum Beispiel nicht nach islamischem Recht bestatten kann, weil es keine Gefängnisseelsorge gibt, weil es kaum Möglichkeiten gibt, auch der Seelsorge in Krankenhäusern, weil wir in der Bundesarmee kaum islamische Seelsorge haben und so weiter und so fort. Das heißt, wesentliche Bestandteile auch von Religionsfreiheit, nämlich das Recht zur Religionspraxis, auch gerade in staatlich reglementierten Räumen, ist nicht überall geboten. Und das sind zum Beispiel Fragen, mit denen sich Stück für Stück sozusagen in den verschiedenen Paragraphen solch ein Vertrag auf Landesebene dann in Hamburg und später dann auch in Bremen beschäftigt hat. Insgesamt wurde auf Bundesebene dieser Vertragsschluss 2012 mit ganz, ganz viel Aufmerksamkeit wahrgenommen. Also man hat aller Orten geschaut auf Hamburg. Bremen ist im nächsten Jahr, im folgenden Jahr dann nachgezogen, hat auch einen Vertrag vorgelegt und abgeschlossen. Andere Bundesländer wollten dabei sein und das auch so tun. Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben dann aber nach den vorhin schon angesprochenen Spannungen in der Türkei um 2016 die Gespräche eingefroren. Es stehen letztlich einander gegenüber die Bundesländer, die gar nichts bewegen und die gar nichts tun, und die Bundesländer, die verschiedene Schritte unternehmen. Und dazu gehören beispielsweise Berlin mit dem Berliner Islamforum, Nordrhein-Westfalen mit den Initiativen auch für den islamischen Religionsunterricht, genauso wie Niedersachsen, aber eben letztlich mit ganz neuen Impulsen und kreativen Impulsen Hamburg und Bremen.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus, Professorin an der Universität Göttingen. Vor 10 Jahren wurden in Hamburg die sogenannten Islamverträge abgeschlossen. Sie sollen jetzt kritisch überprüft werden.